hier ist WDR 5 mit dem Tagesschau-Remix.
Und jetzt bringen wir eine andere Meldung. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung will die Förderung von Solarstrom zurückfahren. Nach den Plänen von Umweltminister Röttgen sollen die Subventionen in diesem Jahr noch einmal um 25% sinken. Solarstrom, so Röttgen, sei mittlerweile für eine Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken viel zu gefährlich. Und diese seien nun einmal die Eckpfeiler der Regierungspolitik. Die Spendenbereitschaft der Atomindustrie bezeichnete Röttgen als Meilenstein. Und zwar auf dem Weg zur Bananenrepublik.
Vielen Dank an die Kollegen der Tagesschau. Ob es jetzt bei den Atomfredis wirklich so war, dass da Gelder geflossen sind für Atom gegen Solar, ist jetzt erstmal eine völlig haltlose Unterstellung, aber ich meine, kann man es ausschließen? Wir befinden uns ja gerade dank der FDP am Beginn einer neuen Ära, in der politische Entscheidungen endlich wie jede andere Ware auch frei am Markt gehandelt werden können. Also in dem Sinne, oben 1 Million Euro in den Volksvertreter reinwerfen, unten eine Mehrwertsteuersenkung rausholen. Ein gerechtes und vor allem sehr transparentes Prinzip, das die FDP eingeführt hat. Seltsamerweise verlieren die Liberalen seitdem in den Umfragen, obwohl die FDP doch genau das macht, was man auch vor der Wahl von ihr erwarten konnte. Ein Widerspruch, den nur wenige erklären können.
Komport Nummer 196, Hartz IV fassungswidrig. Hallo und herzlich willkommen zum 196. Komport, den ich am heutigen, mal wieder eklig kalten und jetzt auch schneienden Freitag, dem 12. Februar 2010, aufgenommen habe.
It is 13:04.
Jawohl, ja. Themen. Wieder dem gewohnten Dreierblock, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech mit Space. Jetzt muss ich doch gleich nochmal ins Outline reingucken. Was gibt es denn da noch so zu wissen drüber? Das Intro habe ich geklaut aus der Spaß 5 Sendung vom 28. Januar 2010. Weil ich da spontan drüber schmunzeln musste und dachte, hey, das nehme ich einfach mal mit. Ansonsten gibt es, wie gesagt, zwei Teile Politik, ein Teil Space und Tech, weil ja auch das Shuttle wieder shuttelt. Und was ihr euch jetzt gerade wirklich genau auf die Ohren tut, das ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte für diese Woche, mit so Dingen wie der CD-Steuer, der Missbrauchskirche, Harz-Centern, das waren die erste Hälfte des Harz-Blocks für diese Woche. Kalik, minus 3 Grad, partly sunnige cold greetings, das können auch minus 4 sein. Die fühlen sich irgendwo zwischen minus 13 und minus 9 an. Also Windchill ist minus 13, Comfort Level minus 9. Wind macht 17 km/h aus dem North oder 20 bis, ich glaube, 33 waren es. Irgendwie so was. Es ist auf jeden Fall empfindlich kalt. Und laut offiziellem Regen- oder Niederschlagsradar niederschlägt es hier auch. Das kann ich nicht bestätigen, aber ich kann auch das Partly Sunny nicht bestätigen, von daher. Ja, so. Schwupp, ab in den Airplane-Mode. Braves iPhone. Wieso habe ich jetzt eigentlich die 9.30 Uhr gerade nicht gehört? Egal. Nein, ich möchte euch nicht die Podcast-Checkliste vorlesen, sondern mich in der Themenecke umtun, wo ich erstmal eine Geschichte habe, die in die Kategorie naja fällt vom letzten Freitag. Da hat sich nämlich eine Zahnärztin geweigert, einen 16-Jährigen zu behandeln. Und zwar aus dem Grund, dass sein Vorname, ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht, jedenfalls so wie Jihad, nur mit dem C vorne, geschrieben wird. Na, oder anders ausgedrückt, Da hat sich eine Zahnärztin geweigert, ein Kind zu behandeln, weil ihr der Vorname von dem Kind nicht gefallen hat, weil der Vorname bedeutet ja Heiliger Krieg. Dummerweise bedeutet Dschihad gar nicht Heiliger Krieg. Das wird nur so interpretiert von einigen Pfeifern. Aber hey. Na? Und die Meldung ist dann, letzten Freitag ist die mir auf diversen Medienkanälen über den Weg gehuscht. Da habe ich gesagt, na gut, nehme ich sie mal mit. Dann gab es auch noch irgendwie die Meldung, ja, und die Ärztin, die wäre jetzt da dann auch im Nachhinein, wäre sie gar nicht mehr so begeistert darüber, weil das Kind kann ja eigentlich nichts für. Ach. Na? Und dazu fällt mir dann noch spontan ein, das ganze Geschwalle von Schäuble, als er noch Innenminister war, von wegen, ja, Islam ist ja böse. Ne, das ist ja völlig harmlos. Das hat damit ja überhaupt gar nichts zu tun. Nein, nicht mal ansatzweise. Aber hey. So, dann gab es noch die Meldung, die US-Regierung, die würde Druck machen. Ich mir von Heise einfach mal geklaut. Die US-Regierung droht, einem Zeitungsbericht zufolge Gespräche mit der EU über den Transfer von Bankdaten abzubrechen, sollte das EU-Parlament das vom Rat verabschiedete Interimsabkommen in der kommenden Woche ablehnen. Stattdessen könne über die Weitergabe der vom belgischen Dienstleister SWIFT verwalteten Daten mit den 27 EU-Mitgliedstaaten direkt verhandelt werden. Berichtet die Financial Times Deutschland unter Berufung auf einen Brief des amerikanischen EU-Botschafters William Kennard an die Fraktionsvorsitzenden des Parlaments. Abgeordnete sprechen von Erpressung. Na, hey, schwallt nicht. Wenn ihr meint, ihr kommt einfacher an die Daten ran, wenn ihr mit den 27 Staaten einzeln verhandelt, bitte. Feel free. Na? So, ja, den Rest der Meldung brauche ich nicht, weil der Rest der Meldung ist nämlich schon veraltet. So, dann hätten wir da noch... Das ist nochmal dieselbe Meldung. Ach so, er ist noch einfach gar nicht weitergegangen. Dann gibt es da noch ein US-Zybergesetz. Das US-amerikanische Repräsentantenhaus hat mit 422 zu 5 Stunden, Stunden vor allem, Stimmen, das Gesetz Cyber Security Enhancement Act of 2009 zur Verbesserung der IT-Sicherheit des Landes verabschiedet. 2009 ist allerdings auch schon ein paar Minuten her. Aber ja. Mit dem vom republikanischen Abgeordneten Daniel Lipinski eingebrachten Gesetzvorhaben soll erreicht werden, dass Regierung und Behörden durch Schulungen, Forschung und Koordination besser gegen Attacken aus dem Zyberspatze gewappnet sind. Das Gesetz muss noch durch die zweite Kammer des US-Parlaments, den Senat, durch. Wieso bingelt das da hinten? Ich bin da noch gar nicht. Gut, ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich mit dem Aufnehmen anfangen konnte. Aber ja. Jetzt habe ich nur noch 2 Balken Akku. Laut dem Gesetzentwurf muss das US-amerikanische National Institute of Standards and Technology, NIST, innerhalb eines Jahres Pläne für die Beteiligung der USA an der Entwicklung internationaler Standards für Cybersicherheit vorlegen. 90 Tage Zeit soll das NIST dafür bekommen, Entwürfe für Schulungen zur Verbesserung der Cybersicherheit auszuarbeiten. Darüber hinaus soll jede Behörde der US-Regierung einen Plan zur Verbesserung der Cybersicherheit durch Forschung und Entwicklung sowie für ihre Finanzierung vorlegen. Macht hier was Wuff? Nö. Dabei sollen offizielle Stellen mit der Privatwirtschaft kooperieren, wie es US-Präsident Barack Obama im Mai 2009 gefordert hatte. Mit dem Gesetz reagieren die Abgeordneten auf Bedenken, die USA seien gegen Angriffe auf ihre IT-Infrastruktur nur unzureichend geschützt. Jetzt wird's aber doch kalt. So. Muss ich nur aufpassen, dass ich keine Knöpfe drücke. Das hatte beispielsweise der US-Rechnungshof Government Accountability Office, GAO, wiederholt angemahnt. Die Befürworter des Gesetzes sehen eine zunehmende Bedrohung durch Kriminelle, die das Internet für ihre Zwecke benutzen. Repräsentantenhausabgeordnete hatten berichtet, ihre Computer seien von China aus kompromittiert worden. Woher die wissen wollen, dass das von China aus kam? Ja, der First Hop, auf den die Dinger raufliefen, lag in China. Und? Weiter? Ach, nichts weiter, ja dann. Bisher investieren US-Bundesbehörden jährlich 6 Milliarden US-Dollar in den Schutz der IT-Infrastruktur. Zusätzlich wurden jährlich 365 Millionen US-Dollar in die IT-Sicherheitsforschung eingebracht. Für die Umsetzung des Cyber Security Enhancement Act of 2009 werden für 2010 bis 2014 zusätzliche Kosten von bis zu 1 Milliarde US-Dollar veranschlagt. Dafür ist dann wieder Geld da. Aber ja, wir haben ja kein Geld, lasst es uns ausgeben. So, dann habe ich mir am Freitag mal aufgeschrieben, das ist eigentlich letzte Woche, war die Meldung vorher schon da gewesen, unser Bundes-CIO, unser Bundes-IT-Chef hat sich irgendwie durch Wechsel irgendwo anders hin aus seinem Bundes-IT-Amt entfernt und jetzt gibt es eine neue Person als Bundes-IT-Chef, nämlich eine Frau. Die ist CDU-Mitglied, Juristin und gibt zu, keine Ahnung von IT zu haben. Kurz, perfekte Wahl. Na, da fragt der geneigte Zugucker, wobei ich den Begriff geneigter Zugucker letzte Woche irgendwie überstrapaziert habe. Also ich frage mich jedenfalls, was soll der Scheiß? Na, haben sie so irgendwie geguckt, wer ist am ungeeignetsten und die war dann die erste, die da auffiel oder wie? Aber hey. Und dann gibt es eine Meldung aus Schweden. In Schweden ist die Piratenpartei nämlich gut. Und zwar wirklich richtig gut. Habe ich mir von Fefe einfach mal geklaut. Die Piratenpartei ist gut für uns. Neulich gab es irgendwie eine Geschichte, dass da irgendwie ein WLAN eingerichtet werden sollte, ein kostenloses. Wegen, weil, ne, wenn man das nicht täte, dann würden ja die Piraten auch noch mehr Stimmen kriegen. Und jetzt gibt es die Meldung, Schweden kriegt keine Vorratsdatenspeicherung und nimmt sogar eine Verurteilung durch die EU in Kauf aus Angst vor der Piratenpartei. Auf Antrag der EU-Kommission verurteilte das EU-Gericht in Luxemburg das Königreich Schweden wegen Verstoßes gegen den EU-Vertrag. Doch die schwedische Regierung kündigte an, weiter ungehorsam sein zu wollen. Na, das letzte Mal, dass sie auf die Bürgerrechte geschissen haben bei der E-Mail-Überwachung ihrer Bürger, ist nämlich danach die Piratenpartei mit 2 Sitzen ins Parlament eingezogen. Und jetzt haben sie den Arsch auf Grundeis. Na, die haben Angst. Also zumindest in Schweden hat die Piratenpartei jetzt schon was bewirkt, alleine durch ihre Anwesenheit. Alleine durch die Drohung, dass sie den etablierten Parteien Stimmen wegnehmen würde. Wenn die weiterhin sich so dämlich verhalten, wie sie das nun mal gewohnt sind. Ja, das finde ich schon interessant. Wäre vielleicht auch mal ein Modell für hier. Aber hey. Habe ich mir jedenfalls auch am Freitag aufgeschrieben. So, dann gab es im Lawblog die Meldung, ein Staatsanwalt ist befördert worden, obwohl im Jahr 2002 bei ihm zu Hause und ich glaube sogar auf einem Dienstrechner kinderpornografisches Bildmaterial gefunden wurde. Was im Jahr 2002 übrigens auch noch nicht so ungefähr irgendwie alles, woran sich jemand aufgeilen könnte, gewesen ist, sondern damals waren die Regelungen noch etwas konkreter. Da hatte also Kinderpornografie auch tatsächlich noch etwas mit Geschlechtsverkehr mit Minderjährigen zu tun, gegen deren Willen. Na, also, oder anders ausgedrückt, dokumentierter Missbrauch. Das, was Zensorsula uns ja letztes Jahr glauben machen wollte, dass das Einzige sei, was irgendwie unter den Kinderpornografie-Paragraphen fallen würde. Was allerdings nachweislich Bullshit war. Und auch immer noch ist. Na, und jedenfalls, also, bei einem Staatsanwalt, da ist halt 2002 Kinderpornografie gefunden worden. Der ist auch entsprechend mal eben schnell verurteilt worden zu einer Geldstrafe. Und ist jetzt befördert worden. Oder anders ausgedrückt, was passiert, wenn bei einem Staatsanwalt Kinderpornografie auf dem Rechner gefunden wird? Hey, er wird Jahre später befördert. Juhu. Na, sollte man das vielleicht mal irgendwie als Beförderungsmaßnahme ins Auge fassen, wenn man unbedingt befördert werden will, sollte man sich also Kinderpornografie auf die Rechner tun? Ist das jetzt das Ergebnis? Scherz an der ganzen Geschichte ist so frei nach dem Motto durch die Schnellverurteilung. Na, weil es kein richtiges, ausführliches Gerichtsverfahren gegeben hat. Deswegen war das Ding jetzt einfach mal verjährt. Und durfte in seiner Personalakte nicht mehr auftauchen. Und deswegen ist das rein juristisch alles voll in Ordnung. Juhu. No? So, dann taucht natürlich auch die CD-Steuer wieder auf. Als wir da erstmal hätten, die CD wird gekauft. gab es eine dpa-Meldung. Fokus, Ankauf der ersten Steuer-CD läuft. Wuppertal, die Steuer-CD mit rund 1500 deutschen Kundendaten einer Schweizer Bank soll nach Fokus-Informationen schon an diesem Wochenende in Frankreich gekauft werden. Also zu gut Deutsch, inzwischen sollte sie gekauft sein. Man hört so wenig von dem Ding. Ja, fahr doch noch mit Schwung rüber. Hast du Spaß, Europcar? Stehst übrigens im Weg. Ich schach gar nichts mehr, fällt mir gerade auf. Dass wohl irgendwem auffallen würde, wenn ich das Auto hier jetzt demolieren würde. So, wo war ich? Dieses Wochenende in Frankreich gekauft werden. Vier Steuerfahnder des Wuppertal aus Wuppertal seien auf dem Weg ins Nachbarland, um sich mit dem Anbieter zu treffen, berichtet das Magazin. Bei einer Einreise nach Deutschland würde dem Informanten die Festnahme und Beschlagnahmung der Daten-CD drohen. Deshalb bestehe er auf einer Übergabe in Frankreich. Ist eine Meldung von Samstag 10 Uhr. Wo der geneigte Zugucker, ich überstrapaziere den Begriff diese Woche nicht, also wo ich mich dann schon direkt mal frage, wenn ihm in Deutschland die Festnahme droht, da könnte man ja irgendwie davon ausgehen, dass irgendwie das, was er tut, in Deutschland also nicht legal ist. Na, wenn in Deutschland nicht legal ist, was er da tut, da frage ich mich, ist denn legal, was die Steuerbeamten da tun? Na, ich weiß es nicht. Ich bin kein Jurist, ich spiele auch keinen im Fernsehen oder so. Aber ich finde das schon so ein bisschen komisch. Auf der einen Seite, nee, nach Deutschland will er nicht, weil er würde da festgenommen werden. Und auf der anderen Seite kauft dann Deutschland zu einem nicht unwesentlichen Preis eine Silberscheibe. Na, was da nun genau drauf ist, weiß ja auch immer noch keiner. Das wissen sie ja erst, nachdem sie das Ding ausgewertet haben. Wenn überhaupt. Jetzt wird es doch arg kalt auch im rechten, in der rechten Hand. Moment. So, also zu gut Deutsch. Deutsche Steuerfahnder tun etwas, was sie in Deutschland vermutlich nicht tun dürften. Was dann irgendwie bei mir so den unangenehmen Geschmack hinterlässt. Warum tun die das eigentlich? Na, aber hey. Und dann gab es in der letzten Woche auch die Meldung, da sind irgendwie CDs aufgetaucht. Man glaubt es ja nicht. Man glaubt ja gar nicht, wie viele CDs auf einmal aufgetaucht sind oder auch nicht aufgetaucht sind. Aber, also so irgendwie ganz viele CDs. Und das wirft dann irgendwie immer mehr die Frage auf, wie viele von denen sind echt. Na, weil es reicht ja eigentlich aus, um Leute zur Selbstanzeige zu bewegen, dass sie einfach nur das Gefühl haben, sie könnten aufgedeckt werden. Naja, ich meine, ich habe da auch noch CDs. Hey, Steuerfahndung, ich habe noch ein paar Rohlinge hier, ein paar Steuer-CDs hier liegen. Wollt ihr die nicht haben für, sagen wir mal, 100.000 Euro? Aber auch bitte dann nur, wenn ihr mir vorher schriftlich gebt, dass ihr die dann nicht versteuern wollt, die 100.000. Ne, weil das wäre ja dann nicht nett. Aber hey. So, dann hätten wir da noch das Schweiz-Verhältnis. Schäuble hat da nämlich verkündet, das Verhältnis zur Schweiz sei weiterhin gut. München, nach der umstrittenen Entscheidung für den Ankauf der Steuer-CD ist das Verhältnis zur Schweiz weiterhin gut. Der Meinung ist Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. Es gibt weder diplomatische Verwicklungen noch irgendwelche grundsätzlichen Verwerfungen, sagte Schäuble dem Nachrichtenmagazin Focus. Man habe unterschiedliche Meinungen zum CD-Ankauf, aber das gute Verhältnis sei dadurch in keiner Weise getrübt. Einig sei man sich, dass ein Doppelbesteuerungsabkommen über ein Doppelbesteuerungsabkommen verhandelt werden müsse. Da frage ich mich, wenn am Sonntag Schäuble behauptet, das Verhältnis zur Schweiz sei gut, warum behauptet Schäuble, warum sagt nicht die Schweiz, ja, wir fanden das zwar nicht nett, aber hey, wir reden trotzdem noch mit euch. Na, also das dient dann jetzt irgendwie dem Fokus als Primärquelle, was Schäuble von sich gibt. Ja, das ist ja mal eine Nullaussage. Weil Schäuble würde niemals sagen, ja, die Schweizer sind uns jetzt echt böse. Na, weil das würde ihm nicht in den Kram passen. Aber hey, Fokus halt, die haben dann auch wahrscheinlich in der Schweiz nicht nachgefragt. So. Dann die Deutsche Polizeigewerkschaft Die hat Baden-Württembergs Justizminister Ulrich Goll, FDP, aufgefordert, den Kauf einer weiteren CD mit Daten von Steuersündern mitzutragen. Na, eine von den vielen CDs, die da noch aufgetaucht ist. Die Grundsatzentscheidung für den Kauf solcher Daten sei gefallen, sagte der Bundesvorsitzende Rainer Wendt. Und Deutschland gebe ein fatales Bild ab, wenn sich in einzelnen Bundesländern Schutzräume für Steuerkriminelle entwickeln, die in anderen Ländern hinter Gitter landen. Na, die Frage ist ja im Wesentlichen, sollte der Staat CDs kaufen, auf denen angeblich Daten drauf sind, mit denen sich angeblich Steuerhinterziehung aufklären lassen können soll? Na, das ist noch nicht mal mehr so von wegen, ja, sollen da Steuerhinterzieher freigelassen werden. Sondern soll da eine CD gekauft werden, mit der vielleicht eventuell irgendjemand gefunden werden könnte, den man sonst nur finden könnte, wenn man die Steuerfahnder nicht alle aus dem Dienst mobbt. Na, also ich meine, gerade in Hessen sollten die mal ganz, 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 ganz still sein. Aber hey. Ja, da ist sich die dortige Koalition, Schwarz-Geld-Koalition, da nämlich auch uneins. Goll will den Kauf nicht mittragen, sagte er am Samstag nach Angaben eines Sprechers in Stuttgart. Ein Kauf derartiger Datensammlungen bewege sich mindestens in einer rechtlichen Grauzone. Ach, außerdem wird ja Denunziantentum gefördert. Na, was dann irgendwie die Frage aufwirft, warum der Wendt nur unbedingt rumbrüllt, er will das. Na gut, der hat keine Klienten, die da geschützt werden könnten. Ne, ich meine, ich nehme der FDP auch nicht ab, dass sie plötzlich irgendwie für Datenschutz ist. Also wirklich nicht. Nicht mal mehr im Ansatzweise. Die Bundesregierung und die NRW-Landesregierung haben den Kauf von Steuerdaten rechtlich eingehend geprüft und für unbedenklich erklärt. Das ist eine politische Grundsatzentscheidung, meint dann Wendt. Es käme einem Treppenwitz des Föderalismus gleich, wenn diese Frage nunmehr nach dem Geschmack einzelner Landesminister entschieden würde. Na, ja. Super. Na, und weil Polizisten ja auch ständig irgendwie mit illegalen Informationen zu tun haben, geht das gar nicht anders. Behauptet der. Aber hey. So, das zu den CDs. Dann ist die christliche Missbrauchsscheiße weitergegangen. Oder zumindest sind da Meldungen aufgetaucht. Wie zum Beispiel Spon, die Zahlen sind ungeheuerlich und sie erschüttern die katholische Kirche in Deutschland. Nach Spiegelinformationen gab es in den vergangenen Jahren in deutschen Bistümern über 90 Verdachtsfälle auf Kindesmissbrauch. Kirchenvertreter reagieren entsetzt. Hamburg/Berlin. Die Zahl möglicher Missbrauchsfälle in der deutschen katholischen Kirche ist größer als bislang angenommen. Eine Umfrage des Spiegel bei allen 27 deutschen Bistümern ergab, dass seit 1995 mindestens 94 Kleriker und Laien unter Missbrauchsverdacht geraten sind. 30 von ihnen wurden in der Vergangenheit juristisch belangt und verurteilt. Viele Fälle waren zum Zeitpunkt ihres Bekanntwerdens jedoch bereits verjährt. Ne? Von 94 30 belangt und verurteilt, hey, das ist eine größere Erfolgsrate als Aktion Himmel. Wie wär's damit? Wir sollten einfach mal sämtliche katholischen Geistlichen ausheben und einfach mal intensiv unter den Verdacht stellen, dass die alle Kinder ficken. Na, also ich meine, wenn ich mir hier die Erfolgsraten angucke, da ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man da noch mehr Treffen hat, noch mehr Treffer landet, als bei so Scheiße wie Aktion Himmel. Na, aber hey. Viele Fälle waren zum Zeitpunkt ihres Bekanntwerdens jedoch bereits verjährt. Derzeit stehen den Angaben zufolge mindestens 10 Kirchendiener unter Missbrauchsverdacht. Von den 27 Bistümern, die der Spiegel am vorigen Dienstag angefragt hatte, antworteten 24. Nur die Bistümer Limburg, Regensburg und Dresden-Meißen verweigerten eine Auskunft zu Missbrauchsfällen. Dresden-Meißen, frage ich mich, ist das der Sachsensumpf? Aber ja, Blablabla, man wolle die aktuelle Diskussion nicht noch befeuern, erklärte etwa der Sprecher des Bistums Dresden-Meißen. Der Sekretär der Deutschen Bischofskonferenz Jesuitenpater Hans Langendörfer sagte indes, die Enthüllungen zeigen ein dunkles Gesicht der Kirche, was mich erschreckt. Wir wollen das Thema offen angehen. Und dann fordern die noch Konsequenzen, blablabla, Faselblabla. Na, also im Wesentlichen, turns out, ja, in der christlichen Kirche, da scheint das wohl irgendwie üblich zu sein. Christliche Geistliche vergehen sich wohl regelmäßig an Kindern. Na? Und sowas wird uns dann als Moralinstanz vorgesetzt, wenn es darum geht, was wir doch für eine tolle Moral hätten. Dazu fällt mir dann auch nur noch ein, Leute, geht weg. Ich meine, das wusste ich ja schon länger. Und bei dem Jesuitenkolleg-Dingens, das ist ja schon längst verjährt, also da wird es wahrscheinlich überhaupt gar nichts geben. Die Opfer, die dürfen einfach damit leben. So, zack, so wie vorher auch. Ja, ist jetzt rausgekommen, ja, Pech. Ne? Was gehen die da auch auf einen Kolleg, wo einer ist, der da Kinder vergewaltigt? Oder zumindest unzüchtig anfasst. Selbst schuld. Ekelhaft. Dann gab es auch noch ein Eingeständnis mit einem beispiellosen Schuldeingeständnis, hat die katholische Kirche in Hannover auf den Missbrauchsskandal durch Geistliche reagiert. Die ganze Institution hat Schuld, weil sie für eine Mentalität gesorgt hat. Bitte nicht darüber reden. Das Regionaldechant Propst Martin Tenge im Sonntagsgottesdienst in Hannover. Fast 100 Mitarbeiter der katholischen Kirche sind einem Bericht des Nachrichtenmagazins Der Spiegel zufolge in den vergangenen 15 Jahren unter Missbrauchsverdacht geraten. Ja, 94, von denen 30 auch schon rechtskräftig verurteilt sind, was dann irgendwie die Frage aufwirft, bei den Prozentsätzen sollte man da nicht vielleicht die Kirche gleich komplett verbieten? Ne, eine Organisation, in der bandenmäßig Kinder vergewaltigt werden. Na, also ich meine, Zensosola mit ihrem Milliardenmarkt wollte ja nur ein Zeichen setzen, aber wie wär's mal mit dem Zeichen, die Kirche zu verbieten? Das wäre mal ein Zeichen. Na gut, geht natürlich nicht. Die christlich zensierende Union kann ja nicht die Kirche verbieten. Ja, das dazu. Dann, Aigner ist übrigens merkbefreit. Die Bundesverbraucherschutzministerin Ilse Aigner, die hat nämlich die Praxis des US-Konzerns Google kritisiert, Straßen und Häuser für seinen Internetdienst Streetfief aufzunehmen. Gab's eine heiße Meldung. Die flächendeckende Fotoaktion ist nichts anderes als eine millionenfache Verletzung der Privatsphäre, sagte Aigner dem Nachrichtenmagazin Focus. Moment, das ist eine Verletzung der Privatsphäre, wenn ich ein Haus von der Straße aus fotografiere? Moment, lasst mich mal eben hier die Privatsphäre der nächstgelegenen Häuser verletzen, indem ich sie einfach nur fotografiere. Leute, sagt mal, die Frau hat ja wohl den Knall nicht mehr gehört, falls sie überhaupt jemals einen Knall gehört hat. Aber ja, sagte Aigner dem Nachrichtenmagazin Focus. Kein Geheimdienst dieser Welt würde so ungeniert auf Bilderjagd gehen. Nee, das müssen die nicht, weil die nämlich an die Datenbanken rankommen, die es jetzt schon gibt, übrigens. Na, ich reite da ja immer so gerne drauf rum, aber diese Daten gibt es schon längst. Die sind nur nicht öffentlich zugänglich für jeden. Das ist der Unterschied zwischen Google und allen anderen. Na, Google stellt die Daten frei ins Netz. Alle anderen, die diese Daten auch haben, die nämlich selber auch Fotos machen und wer weiß, wie oft die da vorbeifahren an irgendwelchen Häusern. Und wer weiß, wie anonymisiert die Daten dann sind. Da wissen wir einfach nichts von. Aber diese Datenbanken gibt es. Da könnt ihr euch drauf verlassen, dass es die gibt. Na, aber das fällt dann Aigner wieder nicht auf, wo ich mir dann auch irgendwie die Frage stelle, was soll der Scheiß? Reiner, purer Aktionismus, nur auf Google einhauen. Na, super. Aigner stehe deshalb in Kontakt mit dem Innenministerium, um rechtliche Schritte und mögliche Gesetzesänderungen zu prüfen. Das bisherige Verfahren soll nach ihrem Willen umgedreht werden. Nicht die Bürger sollen einer Veröffentlichung ihrer privaten Daten widersprechen müssen, sondern Google sollte verpflichtet sein, Genehmigungen einzuholen. Wenn das so generisch formuliert wird, dass es nicht nur auf Google alleine angewendet wird, darf ich also dann in Zukunft kein Haus mehr fotografieren, ohne eine schriftliche Genehmigung der Bewohner des Hauses zu haben? Oder wie? Oder was wird das, wenn es fertig ist? Na, so, ich meine, wirft da nur ein paar Fragen auf, wie zum Beispiel, was soll der Scheiß? Aber hey, Google speichert für Street View umfangreiches Bildmaterial der deutschen Innenstädte und will es ins Internet stellen. Dafür lässt das Unternehmen mit speziell ausgerüsteten Autos systematisch in Städten und Gemeinden fotografieren. Die Aufnahmekamera ist in 2,50 Meter Höhe angebracht, sodass sie meist auch über Hecken und Zäune reichen. Noch sind die Daten deutscher Städte im Internet nicht verfügbar. Eingestellt sind aber bereits Bilder von Paris, London und Kommunen aus der Schweiz und USA. Steht da nur nicht. Na, also. So, und dann gibt es eine Grundsatzentscheidung aus dem Innenministerium. Ich hau und trete ja immer gerne auf unseren Innenminister IM die Misere ein. Aber der hat jetzt eine Grundsatzentscheidung gefällt, nämlich er setzt sich von seinem Vorgänger Wolfgang Schäuble ab und stoppt dessen Pläne für eine gemeinsame Abhörzentrale von Polizei und Verfassungsschutz, schreibt der Spon. Berlin-Bundesinnenminister Thomas de Maizière, CDU, hat entschieden, dass es in Deutschland keine nationale Abhörzentrale nach britischem Vorbild geben wird. Ich halte es prinzipiell für richtig, dass nach anderen Regeln funktionierende Abhören des Bundesamtes für Verfassungsschutz von dem Abhören von Bundespolizei und dem Bundeskriminellenamt auch räumlich zu trennen, sagte de Maizière am Samstag im rbb-Inforadio. Das ist eine gewisse Grundsatzentscheidung. Wie das genau gehe, werde sehr bald entschieden. Aha, er hat also einfach nur erstmal gesagt, er will das erstmal nicht. Na, was nicht heißt, er will keine gemeinsame Überwachung, sondern er will jetzt erst gerade mal im Moment keine gemeinsame Überwachung. Damit stehen die technischen Einrichtungen zur Überwachung der Telekommunikation, die für Bundespolizei und Bundeskriminalamt beim Bundesverwaltungsamt in Köln aufgebaut wurden, dem Bundesamt für Verfassungsschutz nicht zur Verfügung. Ob und gegebenenfalls wo es eine Verknüpfung zwischen Bundespolizei und Bundeskriminalamt geben werde, sei mehr eine technische als eine rechtliche Frage, sagte de Maizière. Es sei wichtig, die technische Kompetenz zum Abhören zu bündeln. Das Abhören sollte zwischen Polizei und Verfassungsschutz jedoch getrennt stattfinden. Politiker der Opposition, aber auch der FDP, hatten in der Vergangenheit kritisiert, dass der Verfassungsschutz und die landeskriminellen Ämter von Köln aus mit Abhördiensten versorgt werden sollen. Dadurch sei das Trennungsgebot von Polizei und Nachrichtendienst faktisch nicht mehr einzuhalten, hieß es. Die vom Bundesinnenministerium im vergangenen Jahr in Köln für 10 Millionen Euro eingerichtete Zentralstelle für Kommunikationstechnologien dient vor allem dem Kampf gegen Kriminelle und Terroristen, die sich neuer Kommunikationstechnologien bedienen, indem sie zum Beispiel ausländische Telefon- und Internetanbieter benutzen, ihre IP-Adresse durch Anonymisierung unkenntlich machen und den Internetverkehr verschlüsseln. Der frühere Innenminister Wolfgang Schäuble, CDU, hatte ab 2013 die Mitwirkung des Verfassungsschutzes an dem Zentrum geplant. Jo, super. Immerhin, Herr de Maizière schafft auch mal was ab, was Schäuble angeschafft hat. So, dann hätten wir da noch den De Maizière-Preis. Die Post hat nämlich verkündet, beziehungsweise die Wirtschaftswoche berichtet, laut Heise, unter Berufung auf Unternehmenskreise, also hat die Post noch nicht verkündet, aber auf jeden Fall Wirtschaftswoche berichtet, die Deutsche Post würde im Juni De Maizière als Produkt einführen wollen. Nach dem Bürgerportalgesetz sollten solche Dienste die verbindliche und vertrauliche Kommunikation ermöglichen. Laut Bericht soll eine verbindliche Mail bei der Post dann 20 Cent kosten. 20 Cent für eine Mail, wo ich mir sicher sein kann, dass das Innenministerium mitliest. Eigentlich würde ich erwarten, dass sowas kostenlos ist. Na, aber hey. Mitbewerber 1 und 1, der über web.de und GMX De Maizière Dienste anbieten will, legt sich noch nicht auf einen Preis dafür fest. 1 und 1 Vorstand Jan Oetjen sehe ihn aber eher um 15 Cent pro De Maizière. Es seien auch einstellige Centbeträge denkbar, zitiert die Wirtschaftswoche den Managa. 1 und 1 testet unter anderem mit der Telekom die De Maizière an einem Pilotprojekt in Friedrichshafen am Bodensee. Ja. Also zu gut Deutsch, 20 Cent will die Post dafür, dass ich eine Mail verschicke, bei der ich mir sicher sein kann, dass das Innenministerium mitliest. Super. Dann gibt's da noch Harzgeschwall. Da hatte sich weiß gar nichts mal hingesetzt und hat sich mal angeguckt, dieses ganze Geschwalle von wegen, ja, aber man müsse ja den Leuten weniger Geld zahlen, den Hartz-IV-Empfängern, weil sie dann mehr Anreiz hätten, auch wirklich Arbeit anzunehmen, ist alles mal irgendwie total auf der falschen Grundlage. Ne, weil wenn man mal genau hinguckt, es gibt jetzt eine Menge Aufstocker, die also zu gut Deutsch von ihrem Job nicht leben können, die kriegen noch nicht mal mehr genügend Geld, um das Hartz-IV-Level zu erreichen. Ja, also so von wegen, ja hier, also der Lohnabstand, den müsse man ja einfach noch dadurch vergrößern, dass man den Hartz-IV-Leuten weniger gibt. Ist mal Bullshit, weil die Hartz-IV-Leute haben schon zu wenig. Ja, aber vor allen Dingen irgendwie, ja, die das würde sich ja nicht lohnen, weil sie würden ja dann genauso viel Geld kriegen, wie wenn sie nicht arbeiten. Ja, es gibt Leute, die arbeiten und kriegen weniger als Hartz-IV. Also zumindest diese Annahme, die kann man so als widerlegt bezeichnen. Und Lösungsvorschlag, den er da macht, ist Mindestlohn von 25-30% über Hartz-Level. So. Die FDP, der FDP-Generalsekretär räumt dann übrigens Fehler ein. Berlin, FDP-Generalsekretär Christian Lindner hat vor der Krisensitzung der Parteispitze morgen Fehler eingeräumt und zugleich mehr Reformtempo angekündigt. Nur nochmal zum Mitmeißeln. Das Problem, was die FDP hat, ist, dass sie ständig auf ihre blöden Kackreformen besteht und deswegen rennen ihr die Wähler davon. Und die Lösung ist, wir machen noch mehr Reformen und noch schneller. Ja, da rennen euch die Leute einfach noch schneller weg. Cool, weg mit der Partei. Zack. Dann gibt es eine US-Vorratsdatenspeicherung, CNET via Fefe. Das FBI will, dass US-ISPs Vorrats speichern, welche Webseiten ihre Kunden aufrufen, wegen Kinderpornografie und other serious crimes. Und zwar so eben bummelig vor 2 Jahren. Na? Hey, cool. Das wollen wir alle. Hallo Motorflugzeug, wo immer du bist. Würdest du den Tastendruck mal annehmen? So, dann gibt es die Hartz Center. Hartz Reformchen, habe ich das Ding genannt? Job Center Streit. Unionsländerchefs bei von der Leyen. Berlin, Bundesarbeitsministerin Zensursula von den Leyen empfängt heute in Berlin, heute wie Sonntag, in Berlin die Ministerpräsidentin der unionsgeführten Bundesländer. Sie wollen Kompromissmöglichkeiten im Streit über die Jobcenter-Reform ausloten. Es geht dabei um eine verfassungsgemäße Neugestaltung der Hartz-IV-Verwaltung. Dabei gibt es tiefgehende Differenzen zwischen von der Leyen und der Bundestagsfraktionsführung von CDU/CSU auf der einen Seite sowie der Mehrzahl der Unionsländerchefs auf der anderen Seite. Na, weil das Bundesverfassungsgericht hat mal irgendwann beschieden, die gemeinsame Verwaltung von Bundes- und Landesaufgaben in einem Zentrum, das ist nicht verfassungskonform, ändert das. Da gibt es jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder man teilt die gemeinsame Verwaltung auf oder man ändert die Verfassung. So, ersteres hatte Zensursula zuerst angedacht. Dann kam irgendwie Roland Kotz vorbei und sagte, nein, das wird er auf keinen Fall mitmachen. Und jetzt müssen sie reden. Weil Kotz will ja eine Grundgesetzänderung. Weil wenn das Gesetz gegen die Verfassung verstößt, dann muss man ja nicht das Gesetz, sondern nur die Verfassung ändern. Jo. So, und am Montag gab es dann eine Einigung. Die Union hat sich nach einem Krisentreffen überraschend auf eine gemeinsame Linie geeinigt. Man werde in Kürze mit der SPD über eine Änderung des Grundgesetzes verhandeln, teilte Arbeitsministerin Zensursula von den Leyen in Berlin mit. Die neue Regelung für die Jobcenter ist nötig, weil die bisherige verfassungswidrig war. Eigentlich wollte von der Leyen die Jobcenter reformieren und dem geltenden Gesetz anpassen. Dagegen hatten sich die Unionsministerpräsidentin aber gesträubt. Gab es dann am Montag 2.10 Uhr die Meldung. So, dann hätten wir da noch den Krampfsauer. Ramsauer will ICE-Hersteller haftbar machen. Berlin, tausende Bahnkunden haben sich während des harten Winters über Zugausfälle und Verspätungen geärgert. Jetzt will Verkehrsminister Peter Ramsauer, da fehlt das Klammer auf CSU, Klammer zu, die ICE-Hersteller für die Winterschäden haftbar machen. Es dürfe nicht sein, dass Schnee durch Lüftungsschlitze eindringe und die Elektronik lahmlege, sagte er der Blöd am Sonntag. Die Bahn könne nichts dafür, deshalb solle die Industrie haftbar gemacht werden. Er erwarte von der Bahn, dass sie die Hersteller dazu verpflichtet, die Schwachstellen zu beseitigen. Ja, und was ist mit der Tatsache, dass die Bahn schlicht und ergreifend Wartungsintervalle nicht eingehalten hat, immer weiter verlängert hat, mit kaputten Zügen gefahren ist? Ha? Na, das wird einen nicht unwesentlichen Teil der Ausfallzeiten zu verantworten haben. Aber hey, der Hersteller ist schuld. Na? Habe ich mir am Sonntag aufgeschrieben. So, und dann bin ich auch schon bei der Musik angekommen, wo diese Woche Anthony Rankin ein vorletztes Mal zu hören ist, voraussichtlich, mit dem zweiten Titel aus der Single Quicksand. Das ist nämlich Quicksand in der Akustikversion. Der ist 4 Minuten 5 lang zu finden im Podsafe Music Network, die ganze Musik. Und gefolgt ist das Ganze dann von Neues aus der Anstalt Nummer 30, wo Frau Steinbach Thema war. Die Einigung kommt allerdings erst in Teil 2. Ja, so, in diesem Sinne sag ich dann mal, ich habe die 10 Uhr gar nicht gehört vorhin, egal, 10 Uhr 8, sag ich, und Schnee und kalt. Bah. Ich will wieder nach Hause. So, dann sage ich einfach mal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Vernehmen sage ich nicht, das klingt so nach Polizei. So, und dann sage ich einfach mal viel Spaß mit Quicksand in der Akustikversion und Frau Steinbach aus Neues in der Anstalt Nummer 30. Nummer 30 war die Dezemberausgabe, wenn mich nicht alles täuscht. Und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt. I saw a girl on the train with a flower in her hair on my way to Center City. A bright-eyed angel, beautiful stranger, the way she's laughing with her friends looks so pretty.
I wonder if she has somebody. I wonder if she needs someone to talk to late at night. But love, it's just so complicated, trying to drag this broken heart of stone back out into daylight. Guess I'll never really understand. Thought that I would always be your man, but we let the whole damn world slip through our hands. I gave you room to breathe, but never enough, and you pushed me to the edge just to make me give up. I didn't jump, but I've had enough of the damage done just to running on quicksand. No surprise to find 3 years down the line, closed eyes never lie. Was it really so hard to be a little bit honest? Tricked yourself to think what you were doing was harmless, thinking I would never recognize the signs. And now you told me that you found somebody, and you're out there somewhere pretending it's all alright, faking that smile. It wasn't that I couldn't really figure it out. I guess I always knew inside you'd never be the one to stick around. And now you're out of style. Guess I'll never really understand. I thought that I would always be your man, but we let the whole damn world slip through my hands. I gave you room to breathe, but never enough, and you pushed me to the edge just to make me give up. I didn't jump, but I've had enough of the damage done just to running on quicksand. What you looking for? Find love behind a number door. You're always left with wanting more. Maybe this time it's you that's gotta settle the score. Guess I'll never really understand. Thought that I would always be your man, but we let the whole damn world slip through our hands. I gave you room to breathe, but never enough, and you pushed me to the edge just to make me give up. I didn't jump, but I've had enough. I've had enough. Baby, you had better understand. There ain't no chance I'll ever be your man again. Just rewind, you can try, I won't buy it. All the tricks and the lies are behind it. You can look, but you're not gonna find it. Running on quicksand. Running on quicksand.
Wir waren bei Westerwelle.
Ah, apropos Westerwelle. Meinte Roman Herzog eigentlich damals Guido Westerwelle, als er sagte, es müsse wieder ein Sack durch Deutschland gehen?
Nein, es hieß nicht Sack, nein, es hieß nicht Sack, es hieß Fack. Und dass ein Fack durchs Land ging, war nicht Herzog, das war Berlusconi.
Ruck! Es muss heißen Ruck.
Ach, es muss ein Rucksack durch Deutschland gehen. Das war aus meinem Mund, da haben die immer einen Riesenlacher. Ein Lacher. Hier sieht's ja aus.
Wenn ich sowas höre, es muss ein Rucksack durch Deutschland gehen.
Es muss ein Rucksack Deutscher gehen.
Was haben Sie gesagt?
Es muss ein Rucksack Deutscher gehen. Warum bringt mich das jetzt auf Erika Steinbach?
Rucksack Deutscher. Das ist eben die politisch korrekte Beschreibung für unsere Vertriebenen.
Die Steinbach, vertrieben.
Ja, vertrieben aus dem Land ihrer Väter.
Ja, ihr Vater war aus Hanau und ist als Besatzer in Polen rumgehopst. Das war alles. Das ist
richtig. Jetzt mal unter uns, nicht? Die Kanzlerin müsste doch eigentlich sonst was dafür geben, dass die Steinbach endlich aufhört, ihren wohldotierten beleidigten Trauma auf dem Markt rumzutragen.
Ja, eigentlich. Ja, hat sie sich ein bisschen verzockt, unsere große Strategin. Ja, na, sie könnte es auch aussitzen wie alles andere. Ich habe mich immer gefragt, worauf wartet sie, dass die Ostsee noch einmal zufriert und die Steinbach wieder nübermacht? Oder dass die... Oder dass die Vertriebenen aussterben?
Aussterben? Die Vertriebenen sterben ja gar nicht aus. Die vermehren sich ja noch. Nicht? Bei den 2 Millionen Vertriebenen, die wir jetzt haben, da ist die Hälfte erst nach der Vertreibung geboren worden. Kennen Sie Bernd Posselt? Bernd Posselt? Erika Steinbachs Reichsvertriebenen Protektor für Böhmen und Mähren. Der ist Jahrgang 56. Wo ist der denn vertrieben worden?
Ja. Ja, hat sie ein bisschen unterschätzt, die Zähigkeit der Exilschlesier und der Sudeldidl-Diddl-Diddl-Diddl-Diddl-Diddl, der Deutschen. Der ist bei Merkels Mariellchen Feierchen ausgebrochen im Hühnerstall.
Ja, kann man so sagen, ja. Aber sagen Sie mal, jetzt mal unter uns, sie wird sich doch irgendeinen Drecksposten finden, wo sie keinen Schaden anrichten kann.
Hat die Kanzlerin doch vorgeschlagen, die wollte sie doch abschieben. Staatssekretärin im Forschungsministerium, 9.000 Euro im Monat Zulage, Dienstwagen, Chauffeur, hat sich ja noch zugeflötet. Na, freuen Sie sich doch erstmal.
Hallo, hallo.
Nun, freuen Sie sich doch erstmal über den Posten als Staatssekretärin. Hat die Steinbach aber nicht angenommen.
Ist das wirklich wahr?
Ja.
Also, ein würdeloses Geschacher, wenn Sie mich fragen. Dieselbe Kanzlerin, die vor ein paar Tagen noch beim Steuerstreit der Länder groß rumgetönt hat, wir sind hier nicht auf dem Basar. Nicht? Hat sie doch gesagt, oder?
Ja.
Bei uns wird niemand herausgekauft, hat sie doch gesagt.
Gut, Wortbruch gibt's nur bei Sozialdemokraten, nicht bei den gefühlten Besitzern dieses Landes. Ja,
man kann die Besitzer eines Landes manchmal nicht so genau von den Besatzern eines Landes unterscheiden.
So hoch.